Ein Kellner brachte die Speisekarte, deren Preise mich entsetzten. Der Kellner fragte mich noch, ob er eine Suppe bringen solle. Nein, nein, sagte ich, ich warte noch. Und ich dachte an die Bemerkung eines Kollegen, der einmal gesagt hatte, es gelte derartige Nebentätigkeiten mit Anstand abzuleisten, wie eine Rolle auf der Bühne abgeleistet wird. Eine Frage von Stil und Ästhetik und gelebtem Theater. Irgendwann stand sie dann vor mir, wie eine Statue, ein andächtiger Gesichtsausdruck, dass ich tatsächlich gekommen war. Ein leichtes Beben und Staunen. In dieser Haltung stand sie vor mir. Zum ersten Mal bemerkte ich die Ausmaße ihres Haars. Voluminös, weiträumig, raumgreifend, wie ein aufgeblähtes Segel, ein Segel auf dem See, als würde sie im nächsten Moment mit diesem Haar in See stechen, ein Spinnaker, der gesetzt wird, ahoi, hier bin ich, auf nach Thule oder nach Amerika oder wenigstens über den Bodensee. Und in der Tat, ihre Erscheinung hatte etwas Schiffsartiges. Es war eher ein Treiben als ein Gehen, ein Schweben, ein unwirkliches Näher und immer näher kommen, hier bin ich. Mit einer ausgestreckten Hand, die ich ergreifen sollte, um sie zu unserem Tisch zu führen, als würde sie von einem Schiff steigen. Hier bin ich, Iphigenie Augustine de la Tour. Sie entschuldigte sich, Termine, Ampeln und immer weitere Termine, die Mühlen der Universität mit ihrem ständigen Gebaren und Gefolge. Wie lange ich denn schon hier sei? Ja, seit einer Stunde. Eine Stunde? Für sie nicht der Rede wert. Und, wie ich gekommen sei? Ja, zu Fuß. Zu Fuß? Für sie war das ein Wahnsinn, eine Überanstrengung, eine Verausgabung und eine Verschleuderung meiner Kräfte. Als wäre ich kaum in der Lage, einige Schritte zu Fuß zu gehen. Ich bräuchte auf der Stelle ein Getränk. Sie winkte nach dem Kellner. Ein Getränk! Rief nach der Speisekarte, um sich zu fächern. Eine Wahnsinnshitze, um wieder den Kellner zu rufen. Jonathan! Auf mich deutend. Er hat Durst. Jawohl, Frau Professor. Er ist den ganzen Weg gelaufen und er hat Durst. Also bitte Wein. Um ihn sogleich zu maßregeln. Aber doch kein Bodensee-Wein, sondern richtigen Wein. Also bitte zwei Beaujolais. Und als wollte sie mich erklären, fügte sie hinzu, er ist Schauspieler. Gregor Schamoni. Sie kennen Gregor Schamoni nicht? Nein, er kannte mich nicht. Ja, das sollten Sie aber. Er nickte. Ja, das ist ein Richard-Darsteller, ein Rilke-Rezitator. Sehen Sie ihn sich doch nur an. Also bitte zwei Beaujolais und Kuchen, Baumkuchen, Bündnerfleisch und Gurken. Ja, ja, sehr wohl, Frau de la Tour. Ob man vielleicht den Schirm anders stellen könnte, um den Bodensee besser zu sehen. Er sieht ja den See gar nicht vor lauter Schirm. Wenn Sie das bitte veranlassen würden. Ja, ja, sehr wohl. Und er rückte den Schirm zurecht. Danke, das ist besser, viel besser. Jetzt ist es ein passabler Blick. Wir blickten auf den Bodensee und auf die Berge. Später blickte sie auf mich, während ich immer noch versuchte, auf den See zu blicken und auf die Berge, als hätte ich noch nie in meinem Leben einen See oder Berge gesehen. Der Abend hatte noch gar nicht wirklich begonnen und ich spürte bereits die Wirkung des Weins, während sie einen Beistelltisch bringen ließ, da sie mir einiges zeigen wollte. Ich möchte Ihnen unbedingt etwas zeigen. Zum Beispiel einige handgeschriebene Briefe. Sehen Sie nur, damit ich einen besseren Eindruck bekomme, mit wem Sie es überhaupt zu tun haben, mit wem ich es überhaupt zu tun habe. Erkennen Sie die Handschrift? Nein, leider nein. Sie zeigte mir weitere Briefe, Briefe eminenter Künstler und Schauspieler, die er früher mal geschrieben hatte. Hier, sehen Sie doch nur. Und ich sah. Hier, Gründgens und Minetti und andere Namen. Was sagen Sie dazu? Ja, in der Tat, beeindruckende Namen. Der Kellner kam mit dem Beistelltisch, auf dem sie nun all die Zettel und Blätter ausbreitete. Zum Beispiel eine Notiz von Truffaut oder ein kurzer Brief von Willy Brandt, in dem Willy Brandt bedauert, zu einem Abendessen nicht kommen zu können. Sehen Sie nur, wie er bedauert und in welcher Schrift er bedauert. Oder ein kaum zu entziffernder Brief von Martin Heidegger, den sie nicht lesen konnte. Können Sie das lesen? Nein, wie ein vernünftiger Mensch das nur lesen könne, wie man in einer solchen Schrift überhaupt vernünftig philosophieren könne. Warum zeigen Sie mir das alles? Wie bitte? Warum zeigen Sie mir das alles? Hätte ich Sie gerne gefragt, doch ich fragte nicht. Und das war ein Fehler, ein großer Fehler. Schauspieler bietet Begleitung oder Schauspielunterricht. All das versank bereits nach wenigen Minuten in einem Wust von Namen und Zetteln und immer neuen Unterbrechungen. Sie fühlte sich geblendet. Wie bitte? Ich fühle mich geblendet. Ja, von wem? Von der Sonne. Jonathan, die Sonne, wir fühlen uns geblendet. Sie wollte einen anderen, schattigeren Tisch in der Nähe eines Fliederbusches, den er bitte bereit machen sollte. Sie erhob sich mit der Anweisung, bitte alle Zettel und Blätter zusammenzupacken. Der Kellner kam mit einem Tablett und sammelte alle Unterlagen ein. Und so begann ein groß angelegter Umzug, ein Hin und Her, ein neuer Beistelltisch, der gebracht wurde, Gesteck und Gläser, die uns nachgetragen wurden, der Beaujolais, das Bündnerfleisch, die Gurken und all die Briefe und Blätter. Wir setzten uns an einen neuen Tisch, sie nannte ihn Fliederbuschtisch. Während der Kellner Gläser und Teller zurechtrückte, schaute sie mich an. Aber ich sei ja viel zu dünn. Für meine Körpergröße und für mein Alter viel zu dünn. Man sollte das beobachten, wie dünn ich sei. Vielleicht eine Überfunktion der Schilddrüse, doch dies nur nebenbei. Sie breitete einen weiteren Stapel Blätter aus. Blätter, die ich mir anschauen sollte, als wäre ich eine Art Sachverständiger oder Notar. Wie finden Sie das? Was sagen Sie dazu? Ich sagte ja. Ich sagte nichts. Während sie immer weiter sprach, sie sprach kreuz und quer über Heidegger, Fromm und Bloch, über Briefträger, Dienstboten und Ehemänner. Ich hörte von ihrer Kindheit, ihrer Jugend und ihrem Beruf. Ich hörte von zahlreichen Menschen, die sie kennengelernt hatte und immer noch kannte. Ich hörte von all den Berühmtheiten, mit denen sie hier an diesem Tisch gesessen und gegessen hatte. Ich hörte und hörte. Ich hörte von ihrem Entschluss, dass sie demnächst mit ihren Memoiren beginnen werde. Sie seien ja längst überfällig und sie glaubte mich dafür nun zuständig. Als eine Art Berater oder Sekretär oder was auch immer. Sie werde noch diesen Sommer mit dem Schreiben beginnen. Ach, schon diesen Sommer, sagte ich, um irgendetwas zu sagen. Ach, schon diesen Sommer. Echos ihrer eigenen Sätze, die ich hernachsprach, oft mit dem Wort ach. Eine Mischung aus Ratlosigkeit und Blutleere. Ach, schon diesen Sommer. Ja, aber natürlich schon diesen Sommer, sagte sie, das Wort natürlich heftig betont, als wäre ich völlig ahnungslos und zugleich längst eingeweiht. Aber ja, natürlich schon diesen Sommer. Sie zeigte mir ihre Anmerkungen und Notizen und auch ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis. Was sagen Sie dazu? Hier, zu dem Inhaltsverzeichnis, zu den Kapitelüberschriften. Hier, Viktor oder die Entscheidung. Was sagen Sie dazu? Oder zu einer handgeschriebenen Notiz von Erich Fromm, zu dem Schriftbild. Oder zu den Stichworten ihrer Jugend, eine ganz außergewöhnliche Jugend. Der Kellner musste kommen, um einzelne Blätter wieder einzusammeln. Der Wind hatte sie über die Terrasse geweht. Danke, Jonathan. Und ich fragte mich, während sie immer weitere Blätter hervorholte, warum sie mir das alles zeigte. Was habe ich damit zu tun? Wie bitte? Was habe ich damit zu tun? Hätte ich beinahe gefragt. Womöglich hätte sie geantwortet, was Sie damit zu tun haben? Ja, dass wir uns hier verabredet haben, dass wir schon seit Stunden zusammensitzen an diesem Tisch, an einem gemeinsamen, reich gedeckten Tisch. Das haben Sie damit zu tun. Unser Zusammentreffen, unser Kennenlernen, davon sprach sie nun in immer neuen Wendungen. Sie nannte das Beschnuppern. Ja, wir müssen uns ja erst einmal kennenlernen und beschnuppern. So nannte sie das. Später sprach sie von Einarbeitungszeit und Probezeit. Vielleicht noch eine Flasche Wein, Jonathan? Bitte noch eine Flasche Wein. Und noch ein Teller Fältchen mit einer neuartigen Sauce Hollandaise und einem anderen Salzstreuer und natürlich Hans Geiger. Wie bitte? Geiger, sie meinte meinen Urgroßonkel. Jonathan, sein Urgroßonkel, heißt Hans Geiger. Wer? Geiger, Erfinder des Geigerzählers. Wussten Sie das nicht? Nein. Ja, da sollten Sie aber. Den weiteren Abend erinnere ich nur noch im Rausch immer neuer Beaujolais-Flaschen. Ihre Erscheinung verschwand nach und nach im Dunkel des hereinbrechenden Abends. Es leuchteten nur noch ihre roten Lippen und ihre zahlreichen Ringe. Später dann berichtete sie von einem Erlebnis ihrer Jugend. Sie fing an zu weinen, in aller Plötzlichkeit, ohne dass ich erfahren konnte, warum. Ihr Make-up floss jetzt in Bächen. Für einen Moment sah sie aus, ja, wie ein Aquarellbild, ein farbiges, verschwommenes Bild, das sie hinter einer Speisekarte versteckte, um es zu pudern und wieder herzurichten. Sie bezahlte. Sie fragte noch, wie ich das überhaupt schaffe, so viele Texte auswendig zu lernen. Das sei ja ein Wahnsinn, so viele Texte zu lernen. Und ich stimmte ihr zu. Ja, es sei ein Wahnsinn. Und ich dachte an die beängstigt eng bedruckten Seiten, die ich in den nächsten Wochen auswendig lernen müsste. Sie bedankte sich mit beiden Händen, steckte mir einen Umschlag zu. Ich möge das bitte an mich nehmen und nachzielen, ihr gelegentlich mitteilen, ob das so in Ordnung sei. Dann stand sie auf. Ich geleitete sie zu ihrem Wagen, ein silberner Porsche mit offenem Verdeck. Ich konnte ihr diesen Wagen gar nicht ausreden, trotz des Beaujolais, der für sie gar nicht von Belang war, angesichts des Anblicks ihres Wagens. Ich half ihr beim Einsteigen. Es war mir ein vorsichtiges Verpacken als ein Einsteigen. Irgendwann saß sie, mit dem Wagen nun so gut wie verwachsen, die Art angegossen und fest verpackt saß sie auf ihrem Sitz, Zentauren gleich, oben Mensch, unten Wagen, über alles erhaben. Ich sah noch ihr leuchtendes Haar, wie ein deutlicher Gruß an mich und an die ganze Welt. Dann fuhr sie davon.